Uns war es dann eher so, dass wir dann wirklich irgendwie um 7 oder sowas aufgestanden sind, gefrühstückt haben. Dann haben wir eben so ein bisschen die Hütte ausgefegt, damit man ihn ein bisschen sauber hinterlässt und dann sind wir auch los, ne? Und dann war das wirklich, naja, bis abends 18 Uhr oder 19 Uhr oder so ist man dann eben gewandert und hat vielleicht mittags irgendwo sich mal, wenn da mal Sonne war, auch sich mal irgendwie hingesetzt und ein bisschen Pause gemacht. Genau, aber das war schon wirklich ja, Vollzeit, dass wir da gewandert sind. Und insgesamt habe ich jetzt gerade mal geschaut, haben wir so, also das passte mit dem Navi oder mit dem GPS-Gerät nicht immer ganz mit dem Tracking, aber wir haben so ungefähr 97 Kilometer in den 6 Tagen gemacht.
Ja, das war Hannes und er spricht heute über seine Hüttenwanderung in Norwegen. Unglaublich, was er dort mit seinen Freunden vor ein paar Jahren erlebt hat. Wenn man an Hüttenwanderung denkt, dann denkt man halt immer irgendwie an die Alpen, an die Dolomiten, an die Seiser Alm, wo wir vor kurzem erst waren und nicht irgendwie an Norwegen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute über sein Abenteuer zu sprechen. Und ich halte mich heute ausnahmsweise mal mega kurz, denn ich sitze gerade, ungelogen, im Auto. Neben mir sitzt Mine.
Hallo.
Und wir sitzen hier auf dem Berg in Costa Rica. Wir sind hier gerade in der Selva Bananito Lodge. Es ist am Arsch der Welt. Und wirklich hier an diesem kleinen Punkt haben wir 3G. Wir mussten dafür jetzt irgendwie 5 Kilometer durch den Dschungel fahren und müssen gleich wieder 3 Kilometer zurückfahren, Mittagessen. Dann wandern wir halt irgendwie hoch auf den Berg und schlafen da auf so einer Plattform. Und es ist echt total krass. Und alles nur, damit ihr den Podcast hier noch irgendwie mehr oder weniger pünktlich am Dienstag bekommt. Also pünktlich morgens habt ihr nicht bekommen. Aber vielleicht hört ihr ihn dann morgen früh oder heute Abend noch. Ja, also heute dreht sich alles um die Hüttenwanderung in Norwegen mit Hannes. Es ist extrem cool, dass er sich die Zeit genommen hat, wie gesagt. Und alle Infos zu dieser Folge findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 090. Das ist die 90. Off the Path Podcast Folge. Und ich bin Sebastian Canabis, euer Host hier im Off the Path Podcast. Naja, wie gesagt, heute mal ganz kurz. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Moin, Hannes.
Ja, moin. Hi.
Schön, dass du Zeit gefunden hast, so früher Stunde, dass wir über euer Norwegen-Abenteuer sprechen können.
Ja, mit Kaffee geht das alles, ne?
Ja. Wir springen direkt rein. Du bist vor einiger Zeit warst du in Norwegen unterwegs mit ein paar Freunden, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, ja.
Und hast dort eine Hüttenwanderung gemacht.
Ja, genau, so sieht's aus. Also, das ist jetzt leider auch schon 2 Jahre her. Aber ja, ich dachte, ich schreibe dich mal an und gebe mal ein bisschen was zurück.
Ja, ich finde das total spannend, weil Hüttenwanderung, also wir haben ja gerade auch eine Hüttenwanderung gemacht, aber wir haben die halt auf der Seiser Alm in den Alpen gemacht und das verbinde ich halt immer mit Hüttenwanderung, dass man das halt irgendwo in den Alpen macht und Norwegen wäre jetzt nicht so für mich das Land, das ich mit einer Hüttenwanderung in Verbindung setze, weshalb ich es sehr, sehr interessant finde und ich sehr gespannt bin, was du so zu erzählen hast über dieses Thema. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, das ist im Prinzip, also die Leute, mit denen ich das gemacht habe, also wir waren im Prinzip zu fünft. Da war immer der Michael bei und der Michael hat, also gerade der Michael hat eben in Schweden studiert, in Jönköping und kann deswegen auch ganz gut Schwedisch und Norwegisch, also Schwedisch und Norwegisch ist ja relativ ähnlich. Und er fährt halt immer, wenn er in Urlaub fährt, fährt er eigentlich immer nach Schweden oder Norwegen. Und so kam es, dass wir die letzten 2 Jahre irgendwie so eine ja, Jungstruppe waren, die dann irgendwie Kanufahren waren in Schweden. Und so nach 2 Jahren hatten wir dann eben mal Lust, was anderes zu machen als Kanu zu fahren. Konnten dann auch nicht alle dabei sein. Und der Michael hat eben seine jetzige Frau, die Claudia, mitgenommen. Der Alexei war dabei. Und ich mit meiner Freundin Nadine eben. Und Michael hatte uns eben davon berichtet, er hatte das mal mit anderen Freunden gemacht, ein paar Jahre vorher. Und hat uns auch ein paar Bilder gezeigt. Und das sah alles relativ easy aus und ganz cool eigentlich. Und so von den Erzählungen von Michael her war das auch total super. Und dann haben wir gedacht, machen wir das mal. Genau.
Und war das dann auch alles total easy, wie es aussah und wie es sich anhörte?
Nee, überhaupt nicht, muss man dazu sagen. Also wir sind da wirklich, also selbst der Michael hat das komplett unterschätzt, weil die Runde, die er gemacht hat, war da zwar in der Nähe und zwei von den Hütten, in denen wir waren, da war er auch vorher schon mal. Aber er meinte, die Runde, die er gemacht hat, die war halt wesentlich einfacher als das, was wir da letztendlich vorgefunden haben, ne? Also da kommen wir jetzt wahrscheinlich im Laufe der Geschichte noch zu, aber wir waren da halt komplett unvorbereitet, was das, naja, was sozusagen da das Wetter auch anging, und beziehungsweise wir waren da halt am Anfang August und hatten einfach Unmengen an Schneefeldern noch vor uns, und da waren, du hattest auf einmal Flüsse, wo eigentlich gar keine Flüsse eingezeichnet waren oder sowas, weil der ganze Kram halt abgeschmolzen ist gerade zu der Zeit, und dementsprechend auch einige Flussüberquerungen, und naja, das Wasser, das war halt so kalt, dass wenn es nicht in Bewegung gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich gefroren wieder. So, genau, also das so zu den Erwartungshaltungen und zu dem, was wir dann vorgefunden haben dann.
Krass. Wann habt ihr diese Hüttenwanderung unternommen?
Ja, wie gesagt, das war 2015, jetzt 2 Jahre her, im Anfang August. Ne?
Und Anfang August, okay. Ja.
Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen jetzt nochmal reingeguckt, mir ein paar Webcams angeguckt in der Region. Also da sind halt auch jetzt immer noch Schneefelder wieder, ne?
Ja, es ist auch recht kalt. Also Line ist gerade in Lappland unterwegs, schwedisch Lappland, da Kungsleden. Und läuft gerade die Fjällräven Classic, und ich habe seit 4 Tagen nichts mehr gehört, aber als ich vor 4 Tagen was von ihr gehört habe, dann war da schon auch Schnee da oben, und es war auch recht frisch. Ja. Entsprechend ist halt so Sommer, unser Sommer, der Sommer dieses Jahr sowieso kacke, aber da ist schon was anderes, der Sommer.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Ja. Krass. Und wie viele Tage wart ihr unterwegs und wie viel habt ihr eingeplant?
Ja, es war so ein bisschen dynamisch. Also wir waren letztendlich, waren wir auf 6 Hütten, hatten uns aber eigentlich noch so ein bisschen vor, also vom Plan her, das so gelassen, dass wir vielleicht noch 2 mehr machen. Haben wir dann aber aufgrund der Situation, die wir da vorgefunden haben, nicht gemacht. Und haben dann auch im Laufe der Reise dann festgestellt, dass das vermutlich gar nicht möglich gewesen wäre, weil wir auch jemanden getroffen hatten, der das gemacht hat und der dann irgendwann umkehren musste, weil da wirklich eine Schneewand war, die konnte man nicht passieren. Also da musste man dann umdrehen.
Ja.
Ja.
Und also ihr hattet dann also quasi ein bisschen länger geplant, also irgendwie so 6 Hütten, war das dann eine Woche?
Ja, ungefähr. Also das war, also wir waren nirgendwo jetzt zweimal, ne? Das war wirklich 6 Hütten, 6 Nächte letztendlich. Ja.
Ja. Okay. Genau. Und wie seid ihr damals nach Norwegen gekommen? Seid ihr dann im Auto erstmal so Roadtrip-mäßig hochgefahren und dann dort losgelaufen? Oder seid ihr hingeflogen?
Genau. Nee. Also wir sind, wir haben vorher, also man muss dazu sagen, man muss natürlich für diese Hüttenwanderung, das muss man ja irgendwie auch bezahlen. Also da muss man so eine Mitgliedschaft abschließen im DNT beziehungsweise im SDF. Also der DNT ist quasi dieser norwegische Wanderverein. SDF heißt Stavanger Tourist Forum. Also preislich hat sich das beides nichts genommen. Bei dem SDF hatten wir halt den Vorteil, dass wir dann auch noch gleichzeitig dann so eine Angelkarte mit dabei hatten. Ne? Und der Alexei angelt halt. Und hat da auch dementsprechend, glaube ich, so ein bisschen Angelzeug mit. Und da haben wir dann vorher uns da übers Internet angemeldet und per Mail Kontakt gehabt, und da hatten uns die vom SDF eben gesagt, naja, ihr könnt ja so eine Familienmitgliedschaft machen, da hast du ein Hauptmitglied, das dann immer bei der Gruppe sein muss, und halt x Familienmitglieder, und ja, wir waren dann halt eben die Familienmitglieder, und dann haben wir uns hier in Hamburg ins Auto gesetzt und sind erstmal bis Hirsholz hochgefahren, Dänemark, von Hamburg so ungefähr 5 Stunden. Und sind dann mit der Fähre rüber, der Fjordline. Und die Fährfahrt dauert so ungefähr 3 Stunden bis Kristiansand dann. Das ist so der Südzipfel von Norwegen. Und dann haben wir in Norwegen noch so ein bisschen Kleinigkeiten eingekauft. Also nicht so viel, weil, naja, ist ja schon recht teuer in Norwegen. Mhm. Und sind dann im Prinzip in glaube ich, 3 Stunden dann hoch in die Hardanger Witter. Das ist quasi das Naturschutzgebiet oder der Nationalpark, in dem wir da wandern waren.
Genau. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also das liegt dann so alles in der Nähe von Stavanger?
Also wir haben gar nicht allzu viele Städte gesehen.
Aber das ist auf jeden Fall, also im Landesinnere ist das.
Das ist auf jeden Fall 3 Stunden straight ins Landesinnere von der Küste, ja. Genau.
Okay, Okay, krass. Ja, aber ich erinnere mich auch noch, als ich damals einen Roadtrip in Norwegen gemacht habe, da habe ich auch, da haben wir das Auto bis unter das Dach mit Konserven und Brot und ich weiß nicht, alles in Deutschland gekauft
Ja.
und voll beladen rüber, weil das echt teuer war.
Ja, genau. Also das macht auf jeden Fall in Norwegen Sinn. Also Schweden auch schon so ein bisschen, aber Norwegen halt noch krasser, ne?
Ja, dieser Verein, STV oder F,
STF.
STF, dem ihr da beigetreten seid, das ist quasi, da muss jeder beitreten.
Ja,
Der halt
genau.
so eine Wanderung, der wahrscheinlich jeder, der in diesen Hütten übernachten möchte, oder?
Ja, genau. Also das hängt halt damit zusammen, dass also die Bezahlung in den Hütten, die findet halt statt über Papier eben. Also da gibt es halt so Listen, da trägt man sich ein und da trägt man eben auch seine Mitgliedsnummer ein. Genau. Und beruht natürlich alles ein bisschen auf Vertrauen, aber kann natürlich schon mal sein, dass dann eben halt irgendwie so ein Hütten-Ranger da irgendwie auf der Hütte ist, wenn man da gerade ist. Und der will dann natürlich auch einen Ausweis sehen, ne? Genau.
Okay, also wenn man dann diese Mitgliedschaft ausfüllt, muss man das dann vor Ort machen oder kann man das im Internet machen?
Das kann man im Internet machen. Wir haben das alles per Post zugeschickt bekommen. Und es soll wohl sogar auch eine App für die Bezahlung geben, aber davon haben wir auch nur gehört, die haben wir nicht gesehen.
Okay, und dann füllt man das alles aus, schickt das zurück, gibt dazu deine Adresse und deine IBAN quasi ein und die buchen dann quasi alles ab, nachdem ihr diese Wanderung gemacht habt.
Genau, also die Formulare verbleiben auf den Hütten und die werden dann irgendwann alle eingesammelt.
Okay, naja, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Entschuldige. Aber und diese Hütten sind natürlich sind dann einfach nur wirklich nur Hütten. Da ist keine Wirtschaft drin, so wie in den Alpen, wo du dann noch abends einkehren kannst, wo eine Hüttenwirtin ist, die dich lecker bekocht und du
Nein,
was
nee,
trinken
nee.
kannst, sondern das sind einfach wirklich nur vier Wände und ein Dach und ein paar Betten.
Ja, es ist schon ein bisschen hübscher eingerichtet, ne? Also du hast da auch eine Küche, es gibt da sozusagen Gas in den Küchen, also das kannst du auch mitbenutzen, dann kannst du einfach kochen. Und naja, fließend Wasser nicht so richtig. Also jede Hütte ist eigentlich immer in der Nähe von fließendem Wasser, von irgendeinem Fluss oder einem Bach oder was weiß ich, oder einem See. Und du hast dann da so drei, vier, so einen riesengroßen Eimer stehen. Naja, und wenn du dann abends auf eine Hütte ankommst, so, dann muss der Erste sich erstmal erbarmen und mit seinen geschundenen Füßen so einen Eimer Wasser den Berg hochschleppen zur Hütte, aber damit du dann eben Wasser auch hast zum Kochen oder zum Waschen, ne? Genau. Aber nee, du hast da absolut keine Wirtschaft. Hast da meistens einen Ofen mit Holz und einige Schlafzimmer und Betten und einen Tisch, Küche, sowas eben alles, ne? Und Toiletten
Okay,
natürlich.
ja. Aber man muss sich da jetzt nicht vorher irgendwie anmelden. Nicht, dass das zu viele Leute sind.
Nee, ich glaube, es war auch gar nicht möglich, dich da anzumelden. Also wir hatten das tatsächlich bei der ersten Hütte, als wir dann ankamen, weil wir relativ spät ankamen, weil wir das direkt nach Ankunft mit dem Auto sind wir halt direkt losgestiefelt. Und da haben wir auch tatsächlich die Situation vorgefunden, dass wir auf der Hütte ankamen und da quasi so eine norwegische Großfamilie irgendwie ihren Geburtstag feierte oder sowas und gerade wild am Kochen war. Und naja, dann sind wir erstmal durchs Haus und haben geguckt, ist hier noch irgendwas frei. Und dann war da tatsächlich noch eine ganz kleine Kammer, also frei, mit zwei Doppelstockbetten. Das heißt, Platz für vier Schlafgäste. Dann hatte ich mich halt sozusagen bereit erklärt, auf einer Matratze auf dem Boden zu schlafen. Und dann hatten wir zumindest erstmal für die erste Nacht da was zum Schlafen. Aber das war dann natürlich so ein bisschen für die Folgetage so ein bisschen Unsicherheit, so nicht, also dass wir vielleicht immer ein bisschen Gas geben müssen, damit wir nicht so spät an der Hütte sind, damit die nicht schon voll ist, ne?
Ja, wer
Genau.
zuerst kommt, mal zuerst, ne?
Ja, eben genau. Ja.
Krass, okay. Und wie viele Kilometer seid ihr da so insgesamt gelaufen?
Ja, das waren im Prinzip pro Tag eigentlich immer so, naja, bis zu 20, also immer so zwischen 17 und 20 vielleicht oder sowas.
Okay, aber das ist schon ordentlich. Also ist das dann sehr, sehr hügelig, also sehr viele Höhenmeter, die man machen muss, oder ist das eher flach?
Nee, das ist auf jeden Fall sehr hügelig. Also teilweise ist es wirklich Tag ein, Tag aus nur Berg und Tal immer, ne? Also man kommt über den Berg und geht dann wieder runter ins Tal und dann geht man wieder hoch. Und so geht es im Prinzip die ganze Zeit.
Krass, aber da habt ihr aber ordentliche Strecke gemacht. Das ist richtig viel.
Ja, also das war im Prinzip, war dann morgens immer bei allen so die vorsichtige Frage an den Michael, was dann, also wir hatten so ein GPS-Gerät mit, wo wir so ein bisschen die Pfade drin hatten. Und da war dann immer so die vorsichtige Frage, naja, wie viel Luftlinie ist es denn? Und also von der Luftlinie kommt man so ein bisschen erahnen, was da auf einen zukommt. Und ja, half ja aber alles nichts, also man musste es da machen und ja, dann waren es im Prinzip immer so, ja, so zwischen 16 und 20 Kilometer, würde ich mal sagen, jeden Tag.
Krass, ordentlich, ordentlich. Wir waren ja gerade in Südtirol unterwegs auf einer Hüttenwanderung. Und das Geile dort ist halt, dass die nächste Hütte ist nie mehr als 5 Kilometer entfernt.
Oh, das ist
Das heißt,
schön.
es ist halt immer total entspannt. Du wanderst halt so 5 Kilometer und dann kannst halt irgendwo einkehren. Dann wanderst du wieder 5 Kilometer, kannst irgendwo schlafen. Und das ist halt, das macht das Ganze so angenehm, weil man kann alles, aber man muss nicht. Und das
Ja,
ist
da schafft man
ziemlich.
ja auch ein bisschen was noch vom am Tag, ne?
Ja, und man kann sich auf jeden Fall Zeit lassen. Wenn man halt dann irgendwo einkehrt, dann kann man halt auch mal so 1, 2 Stunden in der Sonne sitzen und eine Apfelsaftschorle trinken und das einfach so genießen und muss nicht halt nicht irgendwie stressen und irgendwas schnell essen und schnell weiter.
Ja, also bei uns war es dann eher so, dass wir dann wirklich irgendwie um 7 oder sowas aufgestanden sind, gefrühstückt haben. Dann haben wir eben so ein bisschen die Hütte ausgefegt, damit man ihn ein bisschen sauber hinterlässt und dann sind wir auch los, ne? Und dann war das wirklich, naja, bis abends 18 Uhr oder 19 Uhr oder so ist man dann eben gewandert und hat vielleicht mittags irgendwo sich mal, wenn da mal Sonne war, auch sich mal irgendwie hingesetzt und ein bisschen Pause gemacht. Genau, aber das war schon wirklich ja, Vollzeit, dass wir da gewandert sind. Und insgesamt habe ich jetzt gerade mal geschaut, haben wir so, also das passt da mit dem Navi oder mit dem GPS-Gerät nicht immer ganz mit dem Tracking, aber wir haben so ungefähr 97 Kilometer in den 6 Tagen gemacht und
Wow.
dabei 2000 Meter hoch und 2000 Meter runter, also insgesamt 4000 Höhenmeter gemacht oder sowas.
Wow, krass. Das ist schon ordentlich. Also, ich glaube, wir haben jetzt gerade in den Alpen haben wir auch so 3000 Höhenmeter in 3 Tagen gemacht, aber wir sind dafür nur 25 Kilometer gewandert. Was aber auch ordentlich ist, ne? Also
Das ist ordentlich.
in 25 Kilometern halt irgendwie so 3000 Höhenmeter. Das ist schon echt sehr, sehr steil gewesen an manchen Stellen. Das war schon echt krass. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was Line so erzählt, weil die läuft ja 110 Kilometer da in den Kongsleden. Also wie flach oder wie bergig es dort ist, habe ich auch überhaupt keine Vorstellung. Also du hast bisher, der Michael hat ja alles organisiert, entsprechend ist die Frage vielleicht hinfällig. Also wie leicht war es, an Infos für die Wanderung ranzukommen? Und wo habt ihr danach gesucht?
Naja, genau, im Prinzip ergab sich das so ein bisschen natürlich, wohin es letztendlich geht, auch so ein bisschen durch die Erfahrung, die der Michael vorher schon bei der Wanderung gemacht hatte. Und naja, dann war es im Prinzip nur noch die richtigen Hütten, also dann war es nur noch daran, die richtigen Hütten zu finden. Das kann man auf der DNT-Seite ganz gut machen. Also da gibt es dann so eine interaktive Karte und da wird jede Hütte dann auch gezeigt und da kann man dann draufklicken und sich die Hütten genauer angucken. Und ja, dann hat man sich im Prinzip nur noch so ein bisschen seine Route zusammengeklickt, was man dachte, was irgendwie schaffbar ist. Und ja, viel mehr war eigentlich gar nicht zu tun. Also letztendlich noch von Christian Sand vielleicht noch per Google Maps nach dann da in das Gebiet navigieren und sich auch übers Internet eben die Fährtickets zu machen. Und ja, also mehr war da gar nicht zu tun im Vorfeld.
Was hattet ihr auf dieser Wanderung alles dabei? Also es war ja, ihr seid ja 6 Tage unterwegs, ihr musstet das ganze Essen auf dem Rücken schleppen.
Genau, also es hätte natürlich die Alternative gegeben, auf den Hütten gibt es zwar keine Wirtschaft, aber die Hütten haben immer eine Vorratskammer, da kann man sich dann sozusagen bedienen. Und da gibt es dann auch eine Preisliste, aber das sind halt norwegische Preise plus Hüttenzuschlag letztendlich, ne? Also das ist schon nicht ohne.
Kostet eine Packung Nudeln 15 Euro.
So ungefähr. Ich habe die Preise leider nicht mehr im Kopf, aber das war schon ordentlich. Wir haben da einmal zugegriffen am letzten Abend. Da haben wir uns so zur Belohnung so ein bisschen so eine Packung Instant Pancakes gekauft. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, was die kamen. Also einfach so ein Plastikding, wo man so ein bisschen Wasser reinkippt und dann hat man so einen Teig. Ne? Mhm. Das war dann so ein bisschen die Belohnung. Aber sonst haben wir wirklich alles selber mitgenommen. Wir haben vorher Einkaufslisten gemacht. Wir hatten durch die Kanutouren eben schon so ein bisschen Erfahrung, was so Outdoor-Küche angeht. Also was ist da sinnvoll mitzunehmen, was nicht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt so einen Sack Kartoffeln mitnehmen oder sowas. Und haben das dann eben alles zusammen eingekauft. Und da gibt es dann auch noch so ein lustiges Bild von unserem Küchentisch hier, wie wir, da habe ich mit meiner Freundin dann eben alles, also das ganze Proviant so ein bisschen so in Ziploc-Beutel und Tüten irgendwie alles aufgeteilt. Und das war dann immer so ein bisschen abwiegen mit der Küchenwaage. Und dann haben wir schon versucht, immer möglichst sparsam einzupacken alles. Und haben letztendlich unser ganzes Proviant dann so in so Ziploc-Tüten und ja, vielleicht auch die eine oder andere Dose gehabt. Und genau, das sozusagen so Proviant. Wir hatten dann immer so im Prinzip eine Liste mit Rezepten, die wir dann da kochen wollten letztendlich. Und dann ging es eigentlich jeden Abend immer nur nach, okay, was reduziert am meisten das Gewicht, das kochen wir zuerst. Ja. Hm. Und ja. Naja, letztendlich hatten wir auf jedem Rücken waren so zwischen 9 und 16 Kilogramm. Also wir haben dann natürlich die Mädchen so ein bisschen was abgenommen, dass die nicht so viel zum Schleppen hatten. Und wir Jungs hatten ein bisschen mehr auf dem Rücken. Ja, was hat man da sonst noch dabei? Also Kopf- und Taschenlampen natürlich. Wir hatten Trinkblasen und auch so Trinkflaschen mit. Also es gibt ja so diese Plastik-Trinkblasen, die man sich in den Rucksack hinten reintut und dann kommt so ein Schlauch raus und dann kann man daraus trinken. Genau, dann ja, ansonsten Wanderschuhe und dann Flipflops für abends, weil da ist man dann froh, wenn man dann aus den Wanderschuhen rauskommt.
Und, oh ja.
Ja, das kennst du ja, ich habe das letztens schon gesehen.
Ja, aber ich hab meine Flipflops und meinen Birkenstock auf der Hütte liegen gelassen. Auf der ersten. Okay. Das war echt ein bisschen nervig, wenn du dann nach einem langen Wandertag dann wieder auf eine Hütte kommst und denkst so, oh, jetzt ziehe ich meine Birkenstock an. Und dann greifst du in deinen Rucksack und der ist leer. Da sind keine mehr drin, weil, und dann fällt dir so ein, Scheiße, Sebastian, du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Hast ihn, ja.
Naja. Ja, das ist doof. Ja, aber selbst barfuß ist es ja eine Wohltat, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau,
ansonsten. Wie Skistiefel. Es ist so wie Skistiefel auspacken.
Ja, genau.
So, wenn du nach einem ganzen Tag Skifahren, oh, wenn du dann die ausziehst, geil.
Mhm. Ja, genau. Ich hatte sonst noch meine Kamera mit. Also ich habe so eine Vollformat-Systemkamera und ich habe so einen Kamerarucksack, wo man sozusagen so das Kamerafach so rauslösen kann. Dann hast du einen normalen Rucksack und dieses Kamerafach habe ich eben rausgelöst, habe das zugemacht und habe das mit in meinen Backpack reingetan und habe da, glaube ich, zwischendrin irgendwo auch noch mein Stativ verstaut gehabt. Also da ging schon mal ordentlich Gewicht mit drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Dann habe ich eben noch eine so Solar-Powerbank gehabt, die hing dann immer so an meinem Rucksack dran und so in der Hoffnung, wenn wir da mal Sonne haben, dass sie immer so ein bisschen noch auffüllt.
Hattet aber nicht.
Doch, also wir hatten die ersten 2-3 Tage hatten wir wirklich schlechtes Wetter mit viel Regen und dann aber durchgehend schönes Wetter, also Sonne. Und
das funktioniert auch. Damit kannst du so ein iPhone oder irgendwie so ein Handy easy aufladen.
Naja, sagen wir es so, also die Ich habe sie ja initial komplett vollgeladen mitgenommen. Und so eine volle Ladung sind ungefähr 5 iPhone-Ladungen. Und im Prinzip, ich hatte ja mein iPhone da nicht dabei. Also das hatte ich mir Auto gelassen, weil es überhaupt null Sinn macht, da irgendwie ein Handy mitzunehmen. Wir hatten, also ich glaube, ein paar Leute von uns hatten ein Handy mit. Und wir hatten insgesamt wirklich nur einmal da auf der ganzen Wanderung empfangen. Das war oben auf so einem Berg drauf. Das nannten wir dann auch die Telefonzelle.
Mhm.
Und darum hatte ich mein Handy gar nicht mit. Also die Powerbank war mehr, ja, falls denn einer von uns sein Handy laden muss, beziehungsweise viel mehr eigentlich für die Kamera.
Okay.
Genau. Und die musste ich letztendlich nicht laden. Also ich glaube, so wirklich doll ist es mit Solar nicht. Also du müsstest das Ding wirklich schon wahrscheinlich so 1-2 Tage in voll in der Sonne liegen lassen, damit das vielleicht so einen von vier Strichen bekommt oder sowas, ne?
Okay, ja krass, ich hätte mich auch überlegt, also ich habe für Line auch so eine, das ist allerdings so eine ziemlich krasse Powerbank, die wiegt halt so ein halbes Kilo. Aber da kannst du halt auch einfach so ganz normale, das ist eine ganz normale Steckdose, damit kannst du so ein Laptop zweimal aufladen. Und ich hatte eigentlich auch überlegt, ob ich ihr so eine Solar-Dings hinten an Rucksack packen soll, habe mich dann aber dagegen entschieden.
Ja, das ist ja auch noch
Ich
zusätzliches
glaube, so
Gewicht.
diese skandinavischen Länder sind vielleicht auch nicht so die richtigen dafür.
Nee,
Vielleicht
genau.
brauchst du dafür auch mal so ein bisschen krass Sonne. Nochmal zum Thema Essen. Ihr habt ja alles mit dabei gehabt, aber ihr habt also so quasi zu Hause so selbst gekocht, alles vorgekocht oder alles selbst vorgeschnibbelt und dann in die Ziplocs gepackt und nicht solche vorgefertigten Tüten essen, wo du einfach nur heißes Wasser reinpackst.
Nee, also weder noch. Also wir haben keine vorgefertigten, also nicht dieses Fertigessen mitgehabt. Wir haben aber auch nicht selber uns Essen fertig gemacht, was wir dann irgendwie da nur noch aufgewärmt haben. Das auch nicht. Ich glaube, das war sogar mal die Idee, aber das haben wir dann letztendlich nicht gemacht. Also wir haben wirklich so die Zutaten dafür mitgenommen und haben das dann da direkt frisch gekocht alles. Also
Okay.
soweit man davon frisch kochen reden kann. Also wir hatten da natürlich kein frisches Gemüse dabei oder sowas.
Ja, aber da muss man aber auch ordentlich planen, ne?
Genau, also da hat uns dann
Da darf
natürlich
auch
die
niemand naschen.
nee, da darf niemand naschen, richtig. Wir haben aber das hat sich so ein bisschen durch die Jahre davor beim Kanufahren bei uns so ein bisschen etabliert, dass wir jeden Abend eine Tafel Marabou zusammen essen.
Okay.
Das haben wir beim Kanufahren schon immer gemacht und das haben wir dann eben in Aubing auch so gehalten. Da gab es dann abends zur Motivation immer für alle zusammen eine große Tafel Marabou.
Also da habt ihr dann quasi nochmal 10 Tafeln extra mitgenommen. Das sind ja auch 1 Kilo.
Nee, nicht 10, 6 eben, ne?
Achso, ich dachte, ihr hättet geplant, länger unterwegs zu sein.
Nee. Wir haben da wirklich sechs Tafeln, glaube ich, dabei.
Aber es ist doch immerhin, ist auch 1,5 Kilo, oder? Sogar ein bisschen mehr
Ja.
vielleicht.
Ja, genau.
Krass.
Ja.
Aber das geht ja schnell weg. Da wird der Rucksack immer leichter.
Ja, das ist eben auch gut. Also genauso wie beim Kochen dann, ne? Dann geht es eben nur danach so, okay, womit reduzieren wir jetzt am meisten Gewicht? So. Und genau.
Was hat sich auf dieser Wanderung von all den Dingen, die ihr so dabei hattet, so als besonders hilfreich erwiesen? Und dann auch gleichzeitig, was hätte man zu Hause lassen können? Was kann man sich sparen?
Das ist eine gute Frage. Also was besonders hilfreich war, das war aber gar nicht, weil man es dabei hatte, das war mehr so von der ganzen Organisation her ziemlich hilfreich. Ist mir jedenfalls so aufgefallen, sind so generell in Backpacks so Ziploc-Beutel. Also ich hab meiner Freundin zum Beispiel einfach die ganzen Klamotten auch so ein bisschen in Ziploc-Beutel reingetan. Das bringt halt einerseits ein bisschen Platz, weil man das auch so luftdicht machen kann. Also das nimmt dann nicht so viel Platz im Rucksack ein. Auf der anderen Seite bringt das auch unheimlich viel Ordnung. Das heißt, ich muss nicht irgendwie erstmal die Hälfte aus dem Rucksack kramen, bis ich irgendwie an meine Unterwäsche komme, sondern ich nehme einfach den Ziploc mit meiner Unterwäsche da raus und hole mir da halt was Frisches raus, ne? Und das hat sich als ungeheuer praktisch erwiesen, auf jeden Fall. Genau. Das GPS-Gerät war eigentlich auch super, was wir mit hatten. Wir hatten da vorher so eine Karte draufgetan von der Umgebung. Da konnte man zumindest immer mal so sehen, wo man ungefähr ist und ob man überhaupt in der richtigen Richtung ist, gerade weil der Weg nicht immer so eindeutig gekennzeichnet war. Also wir haben schon viel Zeit teilweise gebraucht, um auf dem Weg zu bleiben, ne? Um dann irgendwo stehen zu bleiben und erstmal zu gucken, wo ist die nächste Markierung. Genau, die Systemkamera muss ich und gerade auch mit dem Stativ muss ich jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich mir echt klemmen können. Also da hätte eine normale Digicam wirklich vollkommen gereicht. Ich habe die Kamera, also gerade weil wenn man halt in so einer Umgebung ist und da noch vier andere Leute mit einem rumlatschen, da hältst du nicht irgendwo an, nimmst dein Backpack runter und baust erstmal dein ganzes Equipment auf. Da siehst du zu, dass du irgendwie dabei bleibst, irgendwie in der Gruppe bleibst und nicht großartig zurückfällst oder sowas. Und Naja, dann blieb es eben dabei, dass man dann vielleicht abends dann mal auf der Veranda von der Hütte oder sowas mal ausgepackt hat. Aber dann auch nur mehr oder weniger, weil man es ja mit hat und dann auch mal benutzen soll.
Aber das kenne ich, deswegen versuche ich normalen Menschen nicht zu wandern, nicht zu verreisen. Nein, aber ja, ich kenne das auch. Also ich bin auch selbst intern so ein bisschen gestresst, wenn Leute auf mich warten müssen. Und dann nehme ich mir die Zeit auch nicht. Also zum Beispiel jetzt auf der Hüttenwanderung, wir fotografieren ja mit Canon und wir haben so die 1DX und die wiegt ja schon irgendwie so 4 Kilo. Mhm. Mit der wandern wir dann auch. Und es macht dann halt schon auch echt geile Bilder. Das kannst du mit so einer normalen Digicam halt schon nicht machen.
Ja, das stimmt.
Deswegen haben wir das, da müssen wir einfach in den sauren Apfel beißen. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Ich verstehe das total. Wenn ich dann irgendwie mit Freunden unterwegs bin, also jetzt in Slowenien zum Beispiel, als wir da waren, ich habe ziemlich wenig fotografiert für meine Verhältnisse. Weil ich halt die nicht aufhalten wollte.
Ja, genau, das kenne ich. Ja.
Ja. Was hattest du für einen Rucksack dabei?
Ja, ich habe mich vorher, also ich hatte vorher tatsächlich kein Backpack, darum, also wir beide nicht, und da.
Sag bloß sowas vorher, Kofferreisender.
Ja, tatsächlich, also, ja, doch, wir sind vorher.
Und jetzt bist du auf den Geschmack vom Rucksack gekommen.
Ja, schon, also wir haben auch, also wir waren letztes Jahr auch in Neuseeland und haben da haben wir jetzt auch keine Koffer für genommen, weil wir so einen Camper hatten und haben dann halt so einen großen Stoffkoffer letztendlich, den du dann auch mal irgendwo besser verstauen kannst, genommen. Ne? Also wir haben jetzt schon eine ganz gute Auswahl. Aber der Backpack, also den habe ich jetzt immer noch irgendwie regelmäßig im Gebrauch, weil der halt eine Menge reinpasst und der ist ganz gut. Also ich habe mich vorher ein bisschen damit auseinandergesetzt und bin letztendlich bei Osprey gelandet.
Okay, ja. Welchen hast du da geholt?
Ich glaube, den müsste ich jetzt erst raussuchen, um zu sehen, welcher das ist.
Weißt du noch ungefähr, wie viel Liter der hatte? Oder der hat?
Ja, ich glaube, das sind irgendwie 30, 40 Liter oder so.
Okay, das ist aber wenig.
Das ist wirklich nicht viel, ja. Aber das ja, also das war auch so geplant. Also ich wollte jetzt keinen 60-Liter-Rucksack haben. Also der Alexei hatte zum Beispiel einen 60-Liter-Rucksack dabei. Der hat sich den nämlich nicht extra dafür gekauft, den hatte er schon vorher. Und das war halt immer so ein Riesengeschoss, ne?
Mhm. Und im Gegensatz also zu unseren anderen. Wir sind auch mit 60 Liter, glaube ich, jeweils unterwegs.
Ja, genau. Und ja, Nadine hatte halt von VOD oder VD, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht, ich glaube,
ja.
Hat sie halt irgendwie wirklich so ein Damen-Backpack, ne? Der ist ganz cool, weil den kannst du nicht nur oben aufmachen, sondern den kannst du auch an der Seite aufmachen, wie so eine Reisetasche so ein bisschen. Das ist unheimlich praktisch, wirklich. Mhm. Und ja, das sind so unsere beiden Backpacks.
Und der waren auch bequem und ihr habt keine Schmerzen gehabt? Weil, also das ist ja auch immer so wichtig, also so ganz viele Rucksäcke, also wir haben jetzt gerade auch erst wieder welche getestet, die sind halt nicht so gut gepolstert, ne?
Ja. Nee, das muss man wirklich sagen. Die waren ihr Geld wert, auf jeden Fall. Da hatten wir keine Probleme mit. Also bei dem Alexei haben wir zum Beispiel gesehen, wenn in den 60 Litern war der natürlich auch prädestiniert dafür, dass man da ein bisschen mehr reinschmeißt.
Ja, eben. Also desto mehr du einpackst, desto mehr Platz du hast, desto mehr nimmst du mit. Ne? Also das ist echt wichtig, dass man sich selbst limitiert mit der Größe des Rucksacks oder ja, genau. Weil wenn du halt 80 Liter Rucksack hast, dann nimmst du auch so viel mit, dann machst du ihn auch voll.
Ja, ja, genau, eben. Genau, und wir haben dann eben, als wir gestartet sind, haben wir dann wirklich irgendwie Kofferraum aufgemacht, da war halt die große Box drin mit dem Proviant, was vorbereitet war, und dann haben wir das auf die Rucksäcke aufgeteilt, naja. Und irgendwann sind die kleinen Rucksäcke voll und im 60 Liter Rucksack ist noch ein bisschen mehr Platz, ne? Und dann kommt auch ein bisschen
mehr. Arschkarte, musst du mehr tragen.
Ja, ich meine, der Alexei, der Beister, der macht das ohne mit der Wimper zu zucken, aber da hat man nachher schon gesehen, abends, so, der hatte schon so ein paar Spuren vielleicht so am Rücken vom Rucksack. Wobei man auch sagen muss, dass sein Rucksack, der hatte schon ein bisschen gelitten, der war, glaube ich, mal auf Kuba und da ist der von oben vom Dach gefallen auf der Autobahn oder auf der Straße. Und dadurch quietschte der auch immer so beim Wandern. Also wenn man immer so entfernt so ein bisschen quietschen gehört hat, so, das war dann immer der Alexei. Genau.
Mit dem Wetter hast du gesagt, also die ersten paar Tage war sonnig und dann war nicht so?
Nee, genau andersrum. Also das war wirklich, als wir ankamen, war es relativ grau. Wir hatten es schon vorher im Wetterbericht immer so gesehen. Half dann ja natürlich nichts, weil wir das alle geplant hatten und jeder hat Urlaub genommen und dann muss man halt durch. Selbst wenn man es vorher im Wetterbericht schon sieht, dass es nicht so rosig aussieht. Und ja, dann sind wir eben los und hat dann wirklich so durchgehend immer so ein bisschen genieselt, manchmal auch ein bisschen mehr geregnet. Wir hatten so Regenponchos, die gingen dann auch so über den Rucksack rüber. Und dann wurde es so ab dem dritten Tag oder nee, ab der vierten Etappe war so der erste sonnige Tag. So, und dann blieb es auch so für die nächsten drei Etappen.
Also hat sich dann doch schon gelohnt.
Ja, das schon. Also, ich meine, so hat man jedes Wetter da mal gesehen. Also Schnee hatten wir jedenfalls, also es hat nicht geschneit, also Schnee haben wir gesehen, aber es hat nicht geschneit. Aber so hat man jedes Wetter mal so ein bisschen gehabt.
Wie waren die Untergrundbedingungen, zum Wandern?
Wirklich ziemlich schwierig, muss man sagen. Also wer dahin geht und wandern will, weil er denkt, das ist irgendwie was Schönes in der Gruppe oder kann man sich ein bisschen unterhalten und das ist sowas Soziales, ist es überhaupt nicht. Also man guckt wirklich irgendwie 8 Stunden auf den Boden, um dann nicht irgendwie hinzufallen, weil der Untergrund wirklich sehr schwierig ist zum Teil. Und ja, ist dann abends komplett erschossen und erhält sich auch nicht mehr großartig. Also der Untergrund, der ging von bis, also wir hatten teilweise auch ein paar vernünftige Abschnitte dabei. Die Wege sind immer so markiert, da hast du dann am Rand immer so eine rote Markierung auf irgendeinem Stein oder sowas, dann weißt du, dass du auf der richtigen Spur bist. Und das ist natürlich auch, gerade wenn man irgendwie viel Schneefelder dabei hat und sowas, ist es manchmal nicht so easy zu erkennen. Also selbst wenn es rote Farbe ist es manchmal eben, na, fließt dann gerade ein Fluss drüber, der normalerweise nicht da wäre oder sowas. Und dann musst du erstmal suchen, wo du lang musst. Und naja, teilweise, wir hatten auch so Abschnitte, da gehst du dann wirklich einen sehr, sehr schmalen Pfad, der auch so rutschig und steinig ist vom Regen. Also rutschig ist vom Regen. An so einer Art Steilküste lang, oben an der Klippe direkt. Also wenn du da abrutschst, dann fliegst du halt direkt unten in den See rein. Das war dann schon nicht so lustig. Da ist man dann so ein bisschen zur Seite gelehnt gegangen, damit man dann, wenn man hinfällt, direkt irgendwie gegen den Berg fällt. Und wir hatten auch zum Beispiel eine Situation, da standen wir dann wirklich vor einer Schneewand. Und wenn man dann so versucht, mit seinen schweren Wanderstiefeln da irgendwie so Stufen reinzuhauen, um da hochzuklettern, geht es eben auch nicht, weil das wirklich komplett gefroren ist. Und dann mussten wir an der Stelle zum Beispiel rechts dann so den Hang hochklettern und sozusagen in das Moos krallen, das da so wuchs, und an den Stein und da ein bisschen hochklettern. Um dann irgendwie unserem Weg folgen zu können. Also der Untergrund war schon nicht ohne, muss man sagen.
Also viel, viel Schotter und auch auf den steilen Strecken Schotter.
Ja,
Oder eher Felsen.
also viel Schotter, aber man kann da eben nicht sagen, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise so, wie man das so von normalen Wanderwegen kennt, dass das so vorgefertigte Wanderwege sind oder sowas. Da geht halt wirklich viel querfeldein. Da ist kein Weg zu erkennen, also das sieht nicht großartig anders aus wie das Stück links und rechts daneben. Und du gehst dann halt auch einfach mal über so glatte Felsformationen. Und da ist dann auch vielleicht mal Moos drauf. Also wir haben immer festgestellt, okay, wenn du so auf dem Steinuntergrund, wenn du da so schwarze Spuren hast, ist das meist so feuchtes Moos. Und wenn du da drauf gehst, dann kommst du ganz schnell ins Schlittern. Also da haben wir einen großen Bogen drum gemacht. Und naja, das Problem ist wirklich, also die Wege sind oft keine Wege im eigentlichen Sinn. Also da hat sich nicht über die Zeit irgendwie so eine Art Pfad entwickelt oder sowas. Genau.
Okay. Naja, auch gut zu wissen, ne?
Ja.
Aber wusstet ihr natürlich vorher auch nicht. Also ihr habt einfach nur so drauf eingelassen und seid einfach losgelaufen, ne?
Ja, so ein bisschen, genau. Ja, also der Michael hätte es natürlich vorher so ein bisschen gewusst. Also der hätte einer wahrscheinlich so ein bisschen die Erwartungshaltung nehmen können. Aber naja, der ist halt jetzt auch nicht unbedingt der dir vorher ein großes Briefing gibt über das, was du jetzt vorhast. Sagen wir
Das
so.
sind die Besten.
Ja, genau.
Aber sag mal, was waren so die Highlights dieser Wanderung?
Die Highlights. Ja, die Highlights waren natürlich die Aussichten. Also das muss man einfach sagen, ich glaube, jeder, der wandert, weiß, dass man irgendwie an so die krassesten Orte oft wirklich nur zu Fuß kommt und nicht irgendwie mit einem Auto oder sowas. Also da muss man dann halt eben ein bisschen verarbeiten und wir haben echt irgendwie, ja, krasse Landschaften gesehen, also auch wenn es natürlich alles karg ist und oberhalb der Baumgrenze, also wir haben selten mal einen Baum gesehen, aber es sind halt trotzdem krasse Landschaften, also ist halt sehr rau alles und ja, auch diese Schneefeldüberquerungen, die waren halt wirklich teilweise echt gefährlich, weil das schmelzt halt alles gerade, weil es im Sommer ist. Und wenn du da drüber gehst, siehst du auch an manchen Stellen, dass sozusagen darunter so sich so Bäche bilden und das ganze Wasser abfließt und das teilweise auch mit also ziemlich stark. Und das heißt, wenn du da irgendwie durchfällst oder sowas, reinfällst du, dann landest du auch mal schnell irgendwie in dem Wasser darunter. Oder wenn du halt abrutschst, kann es auch sein, dass du unten in dem Schmelzsee landest. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, weil es auch wirklich irgendwie nicht ohne war. Und ist aber irgendwo auch so eine Art Highlight. Auch wenn einem dabei sehr mulmig war, ist es auf jeden Fall ein Highlight gewesen, mal über solche Sachen rüberzugehen. Also ich erinnere mich noch an die Anfahrt. Da sind wir halt irgendwie noch dahin gefahren und haben am Rand so Schneefelder gesehen. Dachten noch so, oh schön, vielleicht sehen wir auch das ein oder andere Schneefeld. Und nachher war das schon so eher während der Wanderung, dass man dann eher dachte schon bei weitem, ach nein, nicht schon wieder ein Schneefeld, weil das halt immer auch so ein bisschen Gefahr birgt, ne? Und aber das war definitiv trotzdem auch ein Highlight. Und ja, natürlich war jeden Abend das Ankommen auch ein Highlight. Also man kommt irgendwie in die Hütte und dann ist das Schöne bei uns, durch die Touren davor, greift da eine Hand in die andere. Also man stimmt sich kurz ab, wer kocht oder so oder wer Wasser holt. Und dann läuft das irgendwie von alleine, jeder sieht, was zu tun ist. Und ja, dann wird der Ofen angemacht, dann hängen alle Wanderstiefel an den Schnürsenkeln über dem Ofen, um zu trocknen. Und die Socken da drüber auf dem Gitter. Und ja, dann isst man zusammen. Und das war eigentlich jeden Abend so ein Highlight. Einfach ankommen, den Rucksack abnehmen und zur Ruhe kommen. Ne? Das, also da sind dann schon die kleinen Dinge, sind dann schon ein Highlight auf jeden Fall.
Ja, das kenne ich aber auch vom Wandern. Wir kommen langsam zum Schluss, Hannes, dieser Folge. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir und darüber zu erfahren. Was hat euch das ganze Abenteuer gekostet?
Ja, das muss man echt dazu sagen. Also für norwegische Verhältnisse war das echt ein Schnäppchen. Also wir haben letztendlich pro Person 280 Euro gehabt. So, da waren die Fährkosten dabei, da waren die Hüttenkosten dabei, die Spritkosten haben wir aufgeteilt, sogar, da sind sogar die Batterien fürs GPS dabei gewesen.
Wow.
Das war schon echt sehr günstig.
Also all in.
Ja, all in, ja, genau.
Das kriegst du ja noch nicht mal in Hurghada.
Nee, also dafür verzichtet man natürlich auf einiges und man muss dafür schon recht gut planen, sag ich mal, beim Proviant auch und sowas. Aber dafür ist es halt echt witzig gewesen, muss man ja sagen.
Was hat diese Mitgliedschaft in diesem Verein da gekostet?
Die Mitgliedschaft und die Bankgebühren dazu, die kamen 1770 Kronen. Das sind umgerechnet 215 Euro.
Ja. Und das ist aber für die ganze Gruppe. Also wenn man jetzt alleine wäre oder mit dem zu zweit, dann wäre das entsprechend weniger, ne?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja, okay. Okay.
Genau, und für so eine Hütte haben wir dann eben 1150 Kronen, also so ungefähr 128 Euro ungefähr so bezahlt.
Für fünf Personen wart ihr, ne?
Ja, genau, für fünf Personen, ja.
Ah, okay, gut zu wissen. Sehr cool. Hannes, vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos und dass du dir die Zeit genommen hast, diese Geschichte mit uns zu teilen. Hört sich wahnsinnig spannend an. Norwegen ist allgemein, finde ich, ein sehr, sehr geiles Land. Also jetzt weiß ich auch, dass es sogar Hüttenwanderungen kann. Das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Und ja, danke dir.
Ja, sehr gerne.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und bis bald, ne?
Ja, vielen Dank. Danke. Ciao.
Tschüss.
Ja, das war Hannes mit seiner Hüttenwanderung in Norwegen. Hört sich ziemlich cool an, oder? Also ich finde, so eine Wanderung in Norwegen. Also Norwegen ist sowieso ein extrem cooles Land. Ich war vor einigen Jahren schon mal dort. Ich möchte nächstes Jahr unbedingt noch mal dorthin. Dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr. Und ich finde, diese Wanderung, so wie er es erklärt hat, hört sich sehr, sehr spannend an. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Wanderung, die Line so gemacht hat, also ohne Hütten, aber so von der Natur und was sie so erlebt haben, ist das so ähnlich. Ziemlich cool. Wenn ihr die Folge mit Line noch nicht gehört habt, dann hört mal in die letzte Abenteuerhappen-Folge rein. Da war sie nämlich in Schweden unterwegs und ist den Kungsleden gelaufen mit Fjällräven, also dieses Fjällräven-Klassik. Also lohnt sich auch auf jeden Fall. Ist eher ein Monolog, nicht so wie wir so immer, dass wir irgendwie zusammen irgendwie quatschen, weil sie es alleine erlebt hat, aber es lohnt sich. Ja, was gibt's noch? Eigentlich nichts. Wir sind noch in Costa Rica, wie gesagt. Wir sind hier gerade auf diesem Berg. Im Auto sitzen wir, weil wir das 3G nutzen. Und eigentlich habe ich gerade auch nichts zu sagen. Hinterlasst gerne eine Bewertung für den iTunes für den Podcast. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Nächste Woche gibt es eine spannende Folge. Ich weiß aber gerade auch nicht, welche. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche es ein bisschen pünktlicher schaffe. Und ein bisschen besseres Internet, dass ich nicht hier wieder durch die Walachei, durch den Dschungel fahren muss, um euch diese Folge zu präsentieren. Wir haben hier fleißig 3D-Sounds aufgenommen mit unserem Sennheiser-Mikrofon. Also ihr könnt euch mega drauf freuen, auf die Mittendrin-Folgen, die bald kommen. Das ist mega spannend. Ich habe das ja schon letzte Woche, glaube ich, angedeutet. Richtig cool. Ich habe schon mal reingehört. Das wird mega cool. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg, viel Spaß. Wenn ihr irgendeine tolle Reise erlebt habt, irgendein Abenteuer, worüber ihr sprechen wollt, dann schreibt mir gerne an podcast@offthepath.com oder irgendeine Nachricht über irgendeinen der beliebigen Kanäle, wie ihr mich erreichen könnt. Und ja, ich wünsche euch was, ne? Bis nächste Woche. Tschüss!